Christus ist auferstanden. Ich möchte auch denen, die zu Hause sind, den Podcast hören, zurufen. Und besonders auch Sepp: Christus ist auferstanden. Eine lebendige Hoffnung. Eigentlich wollte ich heute Morgen euch eine Frohbotschaft verkündigen. Eine lebendige Hoffnung. Aber nachdem Jesus am Kreuz gestorben war und ins Grab gelegt wurde, war die Hoffnung der Jünger am Boden zerstört. Die Hoffnung ist vergangen, dass Jesus Israel aus dem Joch der Römer befreien würde, dass Israel überhaupt befreit würde. Damit nicht genug, denn am ersten Tag der Woche wurde das Grab von Maria Magdalena und Simon Petrus leer vorgefunden. Der Leichnam von Jesus war verschwunden, weggetragen, verschollen, vielleicht geraubt. Was ging wohl in Petrus vor, als er in der leeren Grabkammer stand? Kennst du solche Momente in deinem Leben, wo Träume, Wünsche, deine ganze Hoffnung plötzlich einfach zunichte werden? Eine Partnerschaft nicht so verläuft, wie du dir das vorstellst. Deine Kinder sich nicht so benehmen, wie du es gerne hättest. Eine Arbeitsstelle, die ursprünglich den Anschein machte und dann doch ganz anders rauskommt. Ein Medikament, eine Operation, die nicht die gewünschte Veränderung bringt. Wenn die Hoffnung stirbt, verlieren wir den Blick in die Zukunft. Und die Gegenwart, die wird schwer, drückend, vielleicht sogar erdrückend. Wir fühlen uns hilflos, machtlos, ausgeliefert. Petrus hat es irgendwann zwischen Auferstehung und Pfingsten kapiert, was an Ostern passiert ist. Dass Jesus sterben und wieder auferstehen musste, das ist zur Grundlage geworden seiner lebendigen Hoffnung. Dazu waren aber einige Begegnungen mit dem zum Leben erweckten Jesus und den Segnungen mit dem Heiligen Geist am Pfingsten nötig. Nur so konnte Petrus 30 bis 35 Jahre später nach der Auferstehung Jesus den Gemeinden in der heutigen Türkei schreiben, dass Gott uns durch die Auferstehung Jesus die lebendige Hoffnung gab, dass wir errettet sind. Damit will Petrus den Gläubigen in der Türkei einen Anker setzen. Den Christen, die Petrus Fremdlinge im Römischen Reich nennt, sollten nicht wegen der Verfolgung und Unterdrückung, die sie dort erlebten, fliehen. Nein, sie sollten den Bedrängnissen und Demütigungen standhalten, denen sie ausgesetzt sind. Petrus ermuntert sie in ihrem Brief, im Glauben auszuharren, Gutes zu tun und dem Frieden nachzujagen. Der heutige Predigttext stammt aus der Einleitung des ersten Petrusbriefes. Der Text ist Aufmunterung, gleichzeitig ein Lobpreis, ein Gebet an Gott. Ich lese die ersten Verse 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Das heißt, dass wir die Rettung vielleicht im Moment gar noch nicht vollumfänglich sehen. Heute Morgen am Ostersonntag wollen wir der Auferstehung Jesu gedenken, unsere lebendige Hoffnung. Dass wir errettet sind, ich möchte mit euch dadurch drei Fragen nachgehen. Was macht uns so sicher, dass Jesus überhaupt von den Toten auferstanden ist? Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass wir Errettung benötigen? Was hat es auf sich mit der lebendigen Hoffnung von Petrus? Wenn die Auferstehung unsere lebendige Hoffnung ist, dann sollten wir auch sicher sein, dass diese Auferstehung ein tatsächliches historisches Ereignis war. Paulus schreibt dazu an die Korinther: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unser oder meine Predigt jetzt heute inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Dann könnten wir gleich da nach hinten gehen zum Kaffee trinken und es gemütlich haben. Aber wir haben verlässliche Zeugenaussagen, Augenzeugen der Auferstehung sind die Apostel und die ersten Christen. In seiner zweiten Predigt nach Pfingsten sprach Petrus: Den Fürst des Lebens, Jesus aber, habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Apostel Zeugen sind. Jesus erschien zuerst Maria Magdalena, Maria, der Mutter von Jakobus und Salome, als erstes, als sie vor dem leeren Grab zurückliefen. Paulus zählt im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 15 auf, welche Männer die Auferstehung Jesus gesehen hatten, den auferstandenen Jesus gesehen hatten. Zunächst erschien Jesus dem Petrus, dann den 11 Aposteln und schließlich über 500 Brüdern auf einmal. Von diesen 500 Brüdern lebten noch einige, als Petrus diesen Brief den Korinthern schrieb. Man konnte das also auch überprüfen. Insgesamt erscheint Jesus mehrfach seinen Jüngern, was alle Evangelien bezeugen. Was mich dabei am meisten so fasziniert, ist der auferstandene Körper. So, was uns mal auch erwarten wird. Der Körper war vom Aussehen her unverändert. Auch waren die Wundmale von der Kreuzigung noch sichtbar, aber seine Wunden erschienen nicht mehr als schmerzhaft. Jesus konnte in verschlossene Räume einfach rein und wieder rausgehen. Er konnte essen und trinken. Daneben gibt es auch so, ich sage dem, indirekte Zeugen, zum Beispiel die Worte von den Propheten im Alten Testament, welche den Messias als Retter, als Gekreuzigten, als Auferstandenen sahen. Auch die Engel, die den Eltern von Jesus vorhergesagt hatten, dass er der ewige Herrscher sei und wird sein Volk von ihren Sünden erretten, sind vorangekündigte Zeugnisse. Auf diese Zeugnisse bauen wir unseren Glauben, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Nun können wir uns der Frage zuwenden, warum ist Rettung durch Jesus Christus notwendig? Dazu führe ich euch zu Beginn der Geschichte von Gott mit den Menschen. Da war alles noch in Ordnung. Adam und Eva trafen sich mit Gott im Garten Eden. Gott wohnte bei den Menschen. Gott hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Gott versorgte den Menschen mit allem, was er brauchte. Gott hat, bevor er den Menschen erschuf, Himmel und Erde und alles, was darauf lebt, zu seiner göttlichen Verherrlichung geschaffen. Zu seiner Verherrlichung hat Gott auch den Menschen als sein Ebenbild, als sein Abbild erschaffen. Eines Tages aber besuchte der Satan Eva in Gestalt einer Schlange. Der Satan ist auch ein Geschöpf Gottes, ein Cherub, also ein Engel mit Flügel. Ein Teil seiner Geschichte steht im Buch von Hesekiel 28, 12 bis 19. Er wird dort als vollkommene Schönheit mit prächtigem Glanz dargestellt. Und Gott spricht: Ein schirmender Cherub mit ausgebreiteten Flügeln, dazu habe ich dich gemacht. Aber dieser Cherub begehrte mehr. Er wollte größer sein als sein Schöpfer und über alles herrschen. Der Cherub begehrte, was ihm nicht zustand, wofür er nicht erschaffen wurde. Und Gott hat ihn aus dem Himmel auf die Erde hinuntergeworfen. Über Satan wissen wir auch, dass er mit Gottes Erlaubnis Menschen verführen darf, wenn auch nicht grenzenlos. Denn Gott ist größer. Nun versuchte Satan Eva mit geschickter Redekunst das begrüßte Gespräch beginnt. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte die Schlange die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur vom Baum, der in der Mitte des Gartens steht, nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von diesen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widerspricht die Schlange. Gott aber weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Oh, wenn Eva nur die Worte aus dem Jakobusbrief gekannt hätte. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss der Teufel von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird Gott euch nahe sein. Auch Eva hätte nicht handeln müssen. Es war ihr freier Entscheid, die Frucht vom Baum in der Mitte zu nehmen. So war es auch Adams freier Entscheid. Die Verantwortung für die Rebellion gegen Gottes Anweisung liegt bei Adam und Eva selbst, nicht bei Gott und auch nicht beim Versucher Satan. Ich meinte, dass durch die erste Sünde von Adam und Eva diese eine neue Identität bekommen haben. Nachdem sie gesündigt haben, werden sie zu Sünder. Das kenne ich auch. Wenn ich jemandem etwas stehle, werde ich ein Dieb. Man verändert die Identität. Die Natur von Adam und Eva hat sich gewandelt hin zur Sünde. Das Herz des Menschen ist böse geworden. Der Mensch ist zum Sklaven geworden der Sünde. Die Sünde verhüllt das Angesicht Gottes und hält das Gute von uns fern. Paulus beschreibt so die Kette von Adams Sünde bis zu unserem Tod. Im Römerbrief Kapitel 5. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Eigentlich sehen wir das auch bei den kleinen Kindern, wenn die miteinander spielen. Die wollen ja immer das Spielzeug, was der andere hat. Also das Wollen, was der andere hat, liegt einfach in unserer Natur. Ist nun Gottes Plan eigentlich gescheitert? Ist das ganze Werk Gottes, welches er zu seiner Verherrlichung gemacht hat, verloren gegangen? Nein, sondern es erklingt die erste große Hoffnung für den Menschen, als Gott zum Satan der Schlange spricht. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse verzermalmen. Oder stechen, je nach Übersetzung. Freude herrscht, würde ein Altbundesrat sagen. Denn es wird ein Retter kommen, der den Satan besiegt. Die Hoffnung liegt also im Nachkommen von Eva. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Als Eva kein Gebar sprach sie, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Da leuchtet für mich die Hoffnung auf, dass der Nachkomme geboren ist, der der Schlange den Kopf zermalmt. Aber Kain kann sein Verlangen nicht beherrschen und erschlägt Abel. Auch sein Herz ist böse und hart. Die Sündhaftigkeit trifft einfach jeden Menschen. Später lag eine große Hoffnung auf Abraham und dem aus ihm hervorgegangenen Volk. Gott sprach zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und Gott offenbart weiter Abraham im Traum. Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Das Land war Ägypten und Gott berief Mose. Er sollte das auserwählte Volk der Israeliten aus Ägypten hinausführen, aus der Knechtschaft. Zur Erinnerung an die Errettung aus Ägypten feiern Juden das Pessachfest. Gute 1450 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten ist Jesus genau an diesem Fest gekreuzigt und auferstanden. Und wir feiern heute Ostern. Mose führte die Israeliten durch die Wüste Sinai zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort gab Mose und dadurch auch uns sein Gesetz. Damit offenbarte uns Gott, was uns seine Gemeinschaft mit ihm ermöglichen würde. Wir können uns also nicht mehr verstecken. Oh, das habe ich nicht gewusst, dass der Herr, unser Gott, einer ist und dass ich den Herrn, und Gott lieben soll vom ganzen Herzen, aus meiner ganzen Kraft und dass ich nicht einfach Fremdes begehren soll. Aber diese Hoffnung, das Gesetz, half nur, die Sünde zu erkennen. Wir können aber die Sünde nicht überwinden, denn das Sinnen unseres Herzens ist böse. Hören wir, was Paulus zu den Römern schrieb. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegen unsere sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Für die Rettung war also jemand notwendig, der ohne Sünde ist. Für einen Menschen war dies unmöglich. Jesus bestätigt auf die Frage eines Reichen nach der Errettung und dem ewigen Leben, dass dazu Gottes Eingreifen notwendig ist. Der Reiche sprach: Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber antwortete: Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Die Errettung ist also notwendig, um wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und diese Errettung ist nur durch den Sohn Gottes möglich. Ja, wenn wir also errettet sind, wozu benötigen wir dann noch eine Hoffnung? Die eine Seite von Ostern ist, dass die Schuld, welche auf unserer sündigen Natur lastete, durch Jesus Christus für alle Zeiten bezahlt wurde. Die andere Seite ist die Auferstehung Jesu. Der sichere Tod, dem wir auf dieser Erde ausgesetzt sind, ist nicht das Ende. Jesus hat diesen Tod als erster besiegt. Die Auferstehung ist ein sicheres Zeichen dafür. Paulus schreibt dazu den Korinthern: Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich, unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nur deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das Leiden und der Tod sowie die Auferstehung von Jesus Christus sind Geschenke Gottes an uns. Ein Zeichen seiner Liebe zu uns und Ausdruck seiner Barmherzigkeit uns gegenüber. Jesus war kein Sklave der Sünde, stattdessen liebte er Gott und die Menschen auf vollkommene Art und Weise. Jesus musste nicht für seine eigenen Sünden sterben. Deshalb konnte sein Tod für die Strafe zahlen, die wir eigentlich verdient hätten. Im Römerbrief tönt das so ungefähr wie folgt: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Dadurch, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ist die Trennung zwischen Gott und uns Menschen nicht mehr zwingend. Jesus offenbart Johannes: Und ich, Johannes, sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ja, wie erlangen wir nun diese lebendige Hoffnung? Wenn du erkannt hast, dass du als Sünder geboren bist und gegen Gott sündigst, dann wende dich Gott zu. Erkenne und das nimm das Werk Gottes an. Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus den Schuldschein deiner Sünde am Kreuz getilgt, zerrissen, ausgelöscht. Jesus selbst sagt, ich bin gekommen, nicht Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Sünder, damit meint er mich und dich und dich und dich und jeden von uns allen. Durch diesen Glauben wirst du von Neuem geboren, nicht als Sünder, sondern als Kind Gottes. Paulus bringt es im Römerbrief Kapitel 10 auf den Punkt. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Darin liegt die lebendige Hoffnung, dass Jesus dich in seiner Liebe retten will und durch seinen Sühnetod und die Auferstehung erretten will. Er will dir die lebendige Hoffnung schenken, auf das Ziel hin, ein Leben bei Gott in aller Herrlichkeit. So bleib also beharrlich und erträg die Bedrängnisse mit Treue und Liebe. Ich bete, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Kelch angenommen hast, wie es der Wille des Vaters war, im Vertrauen auf die Kraft der Auferstehung, auf die auch wir vertrauen. Ich danke dir, dass du den Weg zum Vater geöffnet hast, denn du, Jesus Christus, bist der Weg und auch das Tor zum Vater. Ich danke dir für die lebendige Hoffnung, die du durch deine Auferstehung uns geschenkt hast, dass du alles neu machst und wir an dem Neuen teilhaben dürfen. Bewahre du uns im Glauben und in dieser lebendigen Hoffnung. Hilf uns immer, bessere Täter deines Wortes zu werden. Führe du uns durch Anfechtungen, Prüfungen und Versuchungen, damit wir treu und ausdauernd das Ziel, das neue Leben erreichen. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch einen schönen, gemütlichen, friedvollen Ostersonntag.